Sehnsucht Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Es wird eine sehr besondere Folge werden. Ich nehme das jetzt hier gerade auf, bevor ich das Gespräch geführt habe. Ihr habt es im Titel wahrscheinlich schon gesehen. Es geht um Regretting Motherhood, also das Bereuen, Mutter geworden zu sein. Und ich kann mir vorstellen, wie sich vielleicht bei der einen oder anderen von euch jetzt gerade irgendwie alles zusammenzieht. Und mir geht es ähnlich. Also ich glaube, ich interessiere mich dafür, für dieses Thema. Ich habe mich allerdings nie richtig reinversetzt, sondern ich habe es eigentlich von vornherein und für mich schon, also ich habe eine Meinung dazu, ich habe eine Haltung dazu, wenn nicht sogar eine Bewertung, eine Verurteilung. Das muss ich einfach so ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, ob wir da jetzt deswegen aneinander geraten gleich im Gespräch oder ob wir irgendwie Brücken bauen, ob es irgendwie ein Verständnis gibt, ob es mehr Verständnis gibt. Ich weiß das alles noch nicht. Vielleicht fragt ihr euch, wieso macht sie das überhaupt? Also zum einen fand ich dieses Thema immer interessant, zum anderen habe ich letztens auf Instagram was kommentiert zu diesem Thema. Und zwar hatte da ein Psychologe, manche machen das ja, ne, die nehmen sich dann so ein Video von einem anderen, ne, meistens von großen Influencern, und kommentieren das, ordnen das ein. Und das hat er eben gemacht. Also da gab es eine große Influencerin, die Mandy, und die hat quasi gesagt, ich bereue das, ich hasse es, Mutter zu sein. Oh, kann ich schon kaum sagen, diesen Satz, ehrlich gesagt. Und das hatte dieser Psychologe sich genommen, diesen Ausschnitt, und hatte das eingeordnet, was das eigentlich bedeutet, Regretting Motherhood. Und ich habe es dann nochmal ein bisschen tiefer auch verstanden, aber noch nicht ganz. Und ich habe dann darunter kommentiert, dass ich das schon irgendwie verstehe, dass mir trotzdem die Sicht auf das Kind fehlt bei der ganzen Diskussion. Weil das doch für ein Kind unfassbar schmerzhaft sein muss. Das zu hören, das zu fühlen, das mitzubekommen, wenn es dann auch noch in der Öffentlichkeit ist und gesagt wurde oder in einem Buch geschrieben wurde oder wie auch immer. Und daraufhin hat dann eine andere mit mir ein bisschen diskutiert und vor allem hatte sich dann die Mandy gemeldet. Also die, die das in dem Video so plakativ ausgesprochen hat und ne, wo der Psychologe das eingeordnet hat. Und Mandy hat mir dann halt persönliche Nachrichten geschrieben und hat sich mir erklärt, hat mir das erklärt oder versucht zu erklären. Ich habe das relativ schnell dann abgebrochen sozusagen und habe gesagt, pass auf, lass uns das so einfach in meinem Podcast besprechen. Also ich hatte diesen Austausch mit ihr jetzt noch nicht. Ich kenne ein paar ihrer Standpunkte und die gucken wir uns jetzt nochmal genauer an und die hören wir uns jetzt nochmal genauer an und wir reden da jetzt drüber in der Podcast-Folge. Wie gesagt, das Gespräch hat noch nicht stattgefunden. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt gleich passiert und kann euch natürlich nur mit auf den Weg geben, guckt, ob euch das gerade gut tut, ne? Wo ihr gerade steht, an welchem Punkt, ob ihr gerade im Kinderwunsch seid und sagt, das hält mein Herz gerade nicht aus. Ich kann und will das gerade gar nicht verstehen. Dann hört vielleicht die Folge lieber nicht oder hört sie so an, dass ihr jederzeit auf Stopp oder sowas drücken könnt, ne? Oder auf Pause oder was auch immer. Ja, also ich bin ein bisschen angespannt. Ich bin ein bisschen neugierig. Und ich versuche ja eigentlich immer, wenn ihr mich ein bisschen kennt und meinen Podcast schon gehört habt, glaube ich, weiß man das auch, dass ich versuche, relativ viel zu verstehen und mich versuche immer in die Schuhe der anderen auch mit reinzustellen. Und gleichzeitig möchte ich auf der einen Seite jetzt Mandy versuchen zu verstehen und gleichzeitig möchte ich von meinem Standpunkt aber auch nicht komplett wegrücken und möchte natürlich auch versuchen, mich reinzufühlen, wie sich das wohl für euch anfühlt, wenn ihr das gerade hört. Also das wird ein Spagat und ich bin unsportlich, sage ich euch direkt. So, jetzt geht's los und diese Folge wird übrigens unterstützt von dem wundervollen Fashion Store Marmel. Rabattcode und Infos gibt es in den Shownotes und erzähle ich auch später noch mehr dazu. Übrigens, sie heißt Mandy Kay. So, jetzt seid ihr bereit? Los geht's.
Hallo und herzlich willkommen, Mandy Kay.
Hallo Lena, danke für die Einladung.
Ja, ich finde das aufregend irgendwie und ich weiß, wie gehst du so in dieses Gespräch? Hast du da so ein bisschen Befürchtung vor oder denkst, oh, wir kriegen uns in die Köppe, wir zwei? Oder glaubst du, wir können gut zueinander finden?
Ich denke schon. Ich glaube, dass vor allem ja auch, es geht ja jetzt viel um Meinungen und auch Erfahrungen, dass die nebeneinander existieren dürfen.
Ja.
Und deswegen habe ich gar keine Angst oder Befürchtung oder ja, mir Sorgen, dass man da aneinander gerät. Überhaupt.
Ja. Bevor wir loslegen, vielleicht können wir dich einmal noch mal kurz vorstellen für diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen sollten. Du bist Schauspielerin und Influencerin und Autorin. Das
Genau.
ist das, was ich genau das mit der. Ich muss es gestehen, dass ich die Serie noch nie geguckt habe.
Soll ich dir was sagen? Ich auch nicht.
Nee, ehrlich nicht?
Also klar, man guckt die Rückspiele, aber das ist jetzt auch nicht, also was, ja, das haben eher die Jüngeren damals geschaut.
Ah, okay. Also die gibt es nämlich auch gar nicht mehr, ne? Die ist irgendwie seit 2024 oder so. Also es geht übrigens um Köln. Pass auf, jetzt kommt's. 5, 6, 6.
50, 6, 6, 7.
Ach so, doch so.
Ja,
50,
genau.
6, 6, 7. Ach, okay, guck mal, ich
Ist halt
wollte
die
noch.
Postleitzahl,
Genau,
deswegen.
das ist wie Beverly Hills 90210.
Genau.
Ja, genau.
Genau, ja, ich habe da 8 Jahre mitgespielt. Ich glaube, knapp 8 Jahre als Hauptrolle.
Ja.
Und 24 hat RTL 2 die Serie nicht weiter verlängert. Man kriegt immer so ein Jahr Verlängerung. Und dann hat RTL Plus sie aufgekauft. Und jetzt drehen die also wirklich nur noch ganz wenige Monate im Jahr und werden über ein halbes Jahr ausgespielt. Und ja, es ist jetzt kein wirklicher Hauptjob mehr, wie es damals war. Damals 5 Tage die Woche von morgens bis abends drehen. Und das ist heute nicht mehr der Fall.
Okay, aber du bist noch mit dabei, aber es ist halt nicht mehr so zeitintensiv. Okay,
Tatsächlich nicht. Ich habe,
gar nicht.
als es keine Festanstellung mehr war, aufgehört.
Ah, okay, genau. Und du bist die Mel,
Genau,
hast
ich
du
habe die Mail
gespielt.
gespielt, genau richtig.
Genau, ja. Und dann bist du Influencerin, du hast irgendwie 240.000 FollowerInnen, hast du mehr Mädels wahrscheinlich auch? Ja.
Knapp 8%, ja.
Ja, genau. Und du hast ein Buch geschrieben
Nur, ich sage
und.
mal eher Content Creator als Influencer,
Ah, okay.
weil, also. Ja, ich finde, Influencer ist so ein verrufenes Wort, obwohl das eigentlich gar kein sein sollte, aber
Ah.
eigentlich jeder, der Follower hat, ist ja schon irgendwo ein Influencer. Und
Okay.
Influencer ist ja einfach nur jemand anderen zu inspirieren, aber auf meinem Kanal geht es um Content, also um
Ja.
bestimmte Themen, die ich thematisiere
Ja.
und weniger mich in den Vordergrund, wobei ich natürlich immer noch der Hauptdarsteller in Anführungsstrichen bin, aber es geht jetzt nicht rund um mein Leben, sondern eher so, hey, ich habe das und das erlebt und das habe ich daraus gemacht, eher in der.
Ja. Und es sind eben auch überwiegend einfach Frauenthemen, die du ansprichst. Und dann hast du eben dieses, ich würde mal sagen, sehr polar, du machst sowieso polarisierende Sachen auch, ne? Und sprichst Dinge aus, die vielleicht manche sich nicht trauen auszusprechen oder die anecken oder wie auch immer man das nennen möchte. Und da war eben ein Video, wo du gesagt hast, ich hasse es, Mutter zu sein.
Genau. Es
Ist
klingt
das.
erstmal sehr böse.
Ja.
Das ist natürlich auch ein Reel hat einen bestimmten Aufbau und das ist die Hook. Und natürlich ist das nicht der Inhalt letzten Endes, sondern das, was catcht. Du musst in den ersten 2 Sekunden halt den Follower oder den User ja, überzeugen, dran zu bleiben. Und natürlich war das so gewollt. Aber natürlich ist das auch, entspricht das auch der Wahrheit auf eine gewisse Art und Weise. Was man dazu sagen muss und was auch ganz wichtig ist, ich hasse es nicht, die Mutter meines Kindes zu sein. Ich hasse nicht mein Kind. Ich bereue nicht mein Kind, sondern mit dem ich hasse es, Mutter zu sein, war gemeint, ich hasse es, diese Rolle verkörpern zu müssen, die so von Erwartungen in der Gesellschaft geprägt ist, dass sie einer Frau ja fast nicht leisten kann, ohne dass man beurteilt wird.
Ja,
Das
man wird sowieso
ist ein
ständig beurteilt und verurteilt.
Hauptgänger.
Vielleicht können wir diesen Begriff einmal so ein kleines bisschen dann, also du stehst natürlich jetzt hier plötzlich für so eine Community, ne? Wenn man sagen möchte, Regretting Motherhood. Also fühlst du dich zugehörig zu dieser Community, Regretting Motherhood?
Ich fühle mich zu gar keiner Kategorie zugehörig. Also,
Okay.
weil ich bin halt der Meinung, dass das ja jeder für sich selbst auch ja absteckt, also was es für ihn heißt. Ich hasse es, Mutter zu sein. Vielleicht wäre es einfacher zu verstehen, wenn ich sagen würde, ich hasse das Muttersein als ein Wort und ich hasse es, Mutter zu sein. Das habe ich auch in den Kommentaren versucht zu erklären, weil es geht nicht darum, dass ich die Rolle als Mama nicht mag, sondern mir geht es darum, dass ich die Verantwortung nicht mag und dass sie in der Gesellschaft total romantisiert wird.
Wann hast du das zum ersten Mal? Dein Sohn ist, glaube ich, 14, ne?
Genau, ich
Hast
bin
du?
mit 21 schwanger geworden, das zweite Mal. Also ich war dreimal schwanger.
Ja.
Mit 19 das erste Mal, das habe ich verloren mit 20. Also ja,
Ja.
doch mit 19 noch verloren und
Mhm.
bin dann ein zweites Mal schwanger geworden. Das war tatsächlich auch nicht beabsichtigt, sondern für mich war nach der Fehlgeburt eigentlich aus und vorbei, weil das waren Schmerzen, die ich nicht, also das war katastrophal damals. Und
Ja.
zudem war es so, dass ich auch damals schon, das ist mein Ex-Ehemann gewesen, in der Position gewesen bin, in der ich eher so die stützende Person in der Beziehung gewesen bin. Generell aufgrund meines Charakters, dieses, ich gehe immer alleine voran, ich Ecke auch an, weil ich mir selbst treu bin. Ich bin kein People-Pleaser mehr. Und ja, aufgrund dessen, dass ich halt auch die stärkere Person in der Beziehung war, habe ich die Schwangerschaft oder den Schwangerschaftsverlust auch alleine gefühlt, ja, bearbeiten müssen und musste noch meinen Ex-Mann stützen. Und für mich eigentlich klar, ich will das nicht nochmal.
Okay.
Und dann habe ich auch mein Leben in eine komplett andere Richtung gelenkt und habe mich sogar auf meinem Mann damals getrennt, weil ich gedacht habe, ich muss alles anders machen. Ich gehe ins Ausland, mache ein Jahr Au-pair und will erstmal raus, alles anderes sehen. Und dann sind wir wieder zusammengekommen und beim ersten Mal bin ich schwanger geworden, trotz Pille.
Ach so,
Das war
okay.
mein Sohn, genau. Und für mich war in dem Moment erstmal klar, das will ich nicht. Also, aber nicht, weil ich kein Kind wollte, sondern weil ich diesen Schmerz der Fehlgeburt nicht nochmal wollte. Dieses
Dieser emotionale, seelische Schmerz.
ganz schlimm. Also für mich war das,
Ja.
ich konnte es auch nicht richtig greifen, weil ich bin Mensch, in meinem kompletten Leben lasse ich oder habe ich generell selten Schmerzen im Außen zugegeben, sondern ich war immer die Starke. Einfach aufgrund der Geschichte in meiner Familie. Wir hatten, also wir sind vier Geschwister oder fünf waren wir und viel Probleme. Und ich war immer die, die nebenbei gelaufen ist. Das heißt, man hat bei mir nie sowas mitbekommen und ich habe immer als Ansporn gesehen, dass ich besser sein will als meine Geschwister, weil die Probleme gemacht haben. Und das hat dazu geführt, dass ich natürlich auch, wenn es mir nicht gut ging, nie nach Hilfe gebeten habe oder gefragt habe oder mich generell so offen öffnen konnte. Und das war zu der Zeit auch so. Ich habe dann erfahren, dass ich das Kind verloren habe in der, ich glaube, 10., 11. Schwangerschaftswoche, weil das Herz nicht weitergeschlagen ist. Und zu der Zeit war mein Ex-Mann auch, der ist Soldat gewesen, zu der Zeit in Flensburg. Das heißt, ich war komplett alleine, auch noch in der Region, wo er seine Kaserne hatte, also in Daun, wo überhaupt nichts ist.
Ja.
Und war dann da alleine. Und als ich die Praxis verlassen habe, habe ich nur gesagt, sie wollte mir meinen Mutterpass wiedergeben, da habe ich gesagt, den brauche ich nicht mehr. Und für mich war das so, das ist für mich jetzt vorbei. Ich will, dass das weggemacht wird und dann ist das Thema für mich zu Ende. Und auch, ich habe das sehr früh bekannt gemacht damals und diese Fragen von einem, na, wie geht's dir, wie weit bist du jetzt? Natürlich hat das unfassbar wehgetan, immer
Ja.
wieder erklären zu müssen, ja, ich habe es verloren. Aber ich würde nicht sagen, dass es mir, also jetzt heute, dass es mir so weh tut, was, wenn ich darüber rede, eher emotionales ist, dass ich immer wieder merke, wie hart ich in vielen Dingen bin und wie wenig Unterstützung ich bekommen habe. Das ist eher so das, was mir wehgetan hat. Jetzt bin ich, wie gesagt, dann schwanger gewesen, versehentlich, ja. Es war auch ganz zufällig, ist es rausgekommen. Eine Arbeitskollegin von mir hat vermutet, dass sie schwanger ist. Damals war Clear Blue, der Schwangerschaftstest, ganz neu auf den Markt und dann wurde quasi von schwanger, nicht schwanger zu schwanger 1 bis 3 Wochen, also dieser Umbruch von dem Schwangerschaftstest damals war. Und deswegen haben die die alten Schwangerschaftstests zum Preis 2 von 1 dann, also ein
Ja.
Preis von 2, nee, ja, ein Preis, aber 2 Tests, so,
Ja.
also
Ja.
günstiger. Und dann hat sie damals gesagt, hier kannst du den zweiten haben. Natürlich, ja gut, war ja eh kurz drüber.
Ja.
Ja, und dann ist er rausgekommen und da war auch mein Ex-Mann wieder nicht da und dann habe ich ihn
Okay.
angerufen. Also ich habe den Test gemacht, bevor ich duschen gegangen bin, bin aus der Dusche rausgekommen, hat den Test gesehen, schwanger und bin erstmal zurück in die Dusche und dachte, oh mein Gott,
Ja.
das kann nicht sein. Und dann habe ich auch wirklich gesagt, ich möchte es nicht. Ich habe die ganzen Hürden dann genommen, die man ja als Frau leider Gottes auch dann bekommt, trotzdem man sagt, man will nicht. Und bin dann bei der Caritas damals gewesen zu der Aufklärung. Die haben mir, also um diesen Schwangerschaftsabbruch überhaupt durchführen zu dürfen. Und habe mit ihr, habe dann auch mit denen auch gesprochen, was man für finanzielle Mittel bekommen kann, weil ich damals ja auch gerade gekündigt habe und dann schwanger war und der neue Job mich nicht mehr angenommen hat, weil ich gesagt habe, ich war 21. Ich war dumm, dass ich das überhaupt gesagt habe. Damals hätte ich nicht sagen müssen, laut dem deutschen Recht, aber ich war halt ganz jung. Und dann hat er mich nicht mehr genommen und dann stand ich da und dachte dann, ja gut, was machst du jetzt? Ja, und dann war, wie gesagt, für mich das Thema eigentlich durch. Dann bin ich nochmal zum Frauenarzt gegangen und dann hat sie nochmal einen Ultraschall gemacht. Wie gesagt, in der 11. Woche in der 8. Woche wollte ich ihn dann wollte ich die Schwangerschaft abbrechen. Und dann habe ich aber auf dem Ultraschallbild schon Hände gesehen, also wie er so gemacht hat. Das ist ja schon alles sehr weit entwickelt. In der 9. Woche oder so war das, 9., 10. Woche.
Ja.
Und dann habe ich für mich entschieden, okay, dann ich
Das ging dann nicht mehr, ja.
kann das nicht, auch weil meine Mutter meinte so, ja, wir machen das, wir schaffen das. Meine Mutter hat, wie gesagt, auch viele Kinder. Obwohl ich aber eigentlich wusste, ja, irgendwie, ich will das, aber ich habe so Angst gehabt, dass dann irgendwas in der Schwangerschaft wieder passiert, dass ich das
Okay.
komplett weggedrückt habe. Das heißt, ich habe die ganzen 9 Monate oder 10 Monate meiner Schwangerschaft keine wirkliche Bindung zu meinem Baby aufgebaut, weil ich immer Angst gehabt habe, bei dem nächsten Termin, wenn ich beim Arzt bin, die ich auch immer alleine gemacht habe, weil mein Ex-Mann ja nie da war, wird dann wieder heißen, keine Ahnung, Herz schlägt nicht, Kopf offen, was es alles
Oh
gibt. Und
Gott, ja.
als er dann da war, also als ich ihn dann bekommen habe, ich habe ihn per Kaiserschnitt bekommen, weil ich bei der Geburt hätte sterben können. Ich habe mal einen Rollerunfall gehabt mit 5 Hirnblutungen und deswegen durfte ich keinen Druck aufbauen, weil die Hirnblutungen sonst wieder hätten anfangen können. Und
Wow.
ja, habe dann einen Kaiserschnitt, einen geplanten gehabt, und dann haben sie den halt ja in der 38. Woche ersten Tag geholt. Und ab dem Tag war es so, dass, wie gesagt, mein Ex-Mann war bei der Bundeswehr, der war halt nie da. Das heißt, ich war, trotzdem ich in einer Beziehung gewesen bin, immer alleine.
Ja.
Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass das nicht das ist, was ich gedacht hätte, was es wäre, das Muttersein. Weil
Okay.
das ist die Erfüllung. Das Kind ist eine Erfüllung. Und
Ja.
ja, seitdem mein Kind geboren ist, trage ich mein Herz außerhalb meiner Brust. Das ist das Erste, was wirklich richtig, richtig krass für mich war, weil wenn dem was passiert oder so, oder wenn man gemein zu dem ist, boah, dann gehe ich hoch wie, ne, ich lasse da überhaupt nichts dran kommen. Und dadurch, dass wir auch alleine waren, er ist ein Junge, Jungs haben ja oft auch eine größere Bindung zur Mutter und vor allem aber auch, weil er ja auch mit mir immer alleine war.
Ja.
War es in den ersten 3 Monaten so, dass er eine 3-Monats-Kolik gehabt haben soll, wurde mir gesagt, aber nach 3 Monaten hörte es immer noch nicht auf, im Weinen. Ich habe nach 5 Wochen abgestillt, weil er nicht richtig getrunken hat. Meine Brüste waren entzündet. Ich hatte 40 Grad Fieber und keiner konnte mir helfen. Auch meine Mutter saß mal da und wollte mir zeigen, wie man das Kind beruhigen kann, aber es hat nicht funktioniert. Und das heißt, er hat entweder geschrien, geschlafen oder ist auch wieder aufgewacht, weil er Hunger hatte. Hat aber nicht genug gesogen, weswegen er dann beim Saugen wieder eingeschlafen ist. Meine Brust ist dann immer größer geworden, aufgrund, ne, ist ja normal, dass der Pechschuss dann kommt. Und wenn ich dann gerade wieder schlafen wollte, hat er wieder angefangen zu schreien, weil er nicht satt geworden ist. Und dann habe ich ihn erneut angelegt. Das war also wirklich katastrophal, die ersten 5 Wochen, bis ich dann abgestillt habe. Und er hörte dann trotzdem mit diesen Koliken nicht auf. Das ist ein Monolog gerade hier, sorry.
Nee, alles gut. Also ich habe natürlich total viele Gedanken zu allem Möglichen, was du sagst. Vor allem, weil man ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr davon ausgeht, dass es diese 3 Monats-Koliken gibt. Das ist ja häufig eher, zum Beispiel, viele sagen Gebärmutterheimweh. Also
Das
die
habe ich
haben.
noch nicht mal gehört bis heute. Also ich meine, er ist 14. Ne? Das letzte Mal, dass ich das gehört habe, da waren es noch 3 Monats-Koliken.
Ja, das gibt es auch immer noch Leute, die das sagen, aber es gibt so viele Hebammen, die mittlerweile sagen, eigentlich gibt es das nicht mehr. Das ist eher diese Regulationsstörung, dieses, okay, ich bin gar nicht mehr im Körper meiner Mutter.
Krass, jetzt mehr. Jetzt, das ist interessant, weil das wusste ich nicht.
Ja. Also das ist so, dass sie sagen, ich höre doch den Herzschlag sonst immer. Diese Geräusche im Körper der Mama, ne? Sicherheit, die sind ja unter Wasser, die müssen nicht verdauen selber, die müssen nicht essen selber. Das heißt, die kommen auf die Welt und es ist, als wären die auf einem anderen Planeten
Die
gelandet.
sind auch eigentlich noch nicht fertig, sagt man, ne?
Nee, genau. Das ist normalerweise müssten die noch Minimum 3 Monate länger im Bauch bleiben. Nur dann könnten wir sie nicht mehr gebären
Ja.
als Menschen. So, und das macht es halt so unglaublich schwierig für einige Kinder, weil die sagen, wo bin ich denn hier? Auf einmal muss ich selber atmen, das musste ich nicht. Ich muss selber essen, ich muss verdauen. Das ist ja wirklich, als würdest du plötzlich den Planeten wechseln, als wenn wir jetzt irgendwie unter Wasser leben müssten, so, ne?
Ja, aber interessant, das wusste ich nicht. Bei mir
Ja.
war es auch, oder bei ihm waren es auch keine 3 Monats-Koliken, weil es hörte nicht auf nach 3 Monaten.
Ja.
Dann haben wir irgendwann Stuhl eingeschickt und alles drum und dran. Und dann ist bei der Untersuchung rausgekommen, dass er den E-Eckkeim aus dem Krankenhaus mitgenommen hat. Erinnert
Ja.
mich noch daran,
Ja.
was ist jetzt mit den, ja?
Ja.
Ich weiß gar nicht, war das in Avocados oder so drin? Ich weiß es gar nicht.
Ich
Aber
weiß es auch nicht.
er hat
Ja.
einen Keim. Und damals hat auch die Krankenkasse die Medikamente nicht bezahlt, weil die gesagt haben, es gehört ja irgendwann auf. Irgendwann geht er ja von alleine. Also habe ich dann die Medikamente damals aus eigener Tasche bezahlt, ohne Job, muss man dazu sagen. Oder zu der Zeit, ich habe dann eine Ausbildung in der Schwangerschaft gemacht noch, damit ich nicht nachher irgendwie auf der Tasche meines damaligen Partners gelegen habe. Und dann haben wir auch noch geheiratet. Da war Leo, glaube ich, so 10 Monate ungefähr. Aber ich war, wie gesagt, wie ich ja ganz zu Anfang schon gesagt habe, immer alleinerziehend. Also wirklich immer. Und ich habe auch jetzt kein Elternhaus, die so gerne Oma und Opa wären, dass sie mal sagen, hey, wir nehmen dir das ab oder wir machen es. Null.
Also das ist nicht so dieses Dorf, von dem immer alle reden, ne?
Überhaupt nicht. Ich hatte gar keinen. Also ich habe Ich habe eine Handverletzung gehabt, da war der kurze 12, als der kurze 12 Wochen alt war, ist mir ein Messer in den Unterarm gefallen. Ich wollte eine Banane schneiden, habe mich umgedreht, das Messer ist mir aus der Hand gefallen und hat ganz knapp neben meiner Brust,
Halsschlag,
ja genau,
Pulsschlag,
das
wie heißt
war
es
so ein
dann?
Zwillingmesser, was ich bekommen habe zu einer Rewe-Punkteaktion. Also wirklich ganz doof. Und dann habe ich diese Verletzung gehabt, musste ja ins Krankenhaus, musste genäht werden. Und dann saß ich 2,5 Kilometer von meinen Eltern entfernt und ist mit mir niemand einkaufen gegangen. Also das war schon, ich muss halt mit dem Kinderwagen, mit der Verletzung dann einkaufen gehen zu Fuß. War einfach alles zu viel. Vielleicht wäre es ein anderes Gefühl gewesen oder wäre es auch heute ein anderes Gefühl, hätte man dieses Dorf. Das kann sein. Vielleicht ist das so.
Ja, weil du dann nicht alles komplett alleine hättest schultern müssen. Und das ist ja auch eine Überforderung, ne? Also ich weiß nicht, ne, auch
Hinten 21.
da,
Also das ist
also.
ich ja, man ist
Na,
ein achtjährig, aber nein.
ja, also und selbst, wie du schon gesagt hast, wird so häufig romantisiert, ne? Selbst wenn du älter bist, kann das dich eiskalt erwischen, weil, ne, es wird immer, und es gibt ja auch Menschen, Eltern, die bekommen Kinder, die so mitlaufen, sage ich einfach mal, die gar nicht viel weinen, die passen sich total an oder die sind einfach so irgendwie so zufrieden, ne, mit sich und der Welt und alles ist okay. Da ist das vielleicht auch noch mal eine andere Nummer.
Sein.
Und oder wenn du halt ein Kind hast, oder ein Dorf, ne? Also, dass du wirklich irgendwie Großeltern, Freunde, Verwandte, Bekannte, Nachbarn, was auch immer hast, die dich unterstützen. Wenn du dich aber als Mama so ganz allein auf weiter Flur fühlst, dann ist das halt natürlich eine maximale Überforderung, ne?
Ja, total. Also war es auch. Dann, auch, ne, dann war der Keim irgendwann eingestellt, aber ich war ja trotzdem diejenige, die immer da war. Ich bin wieder arbeiten gegangen, da war der 8 Wochen alt. Und dann habe ich damals auch eine ganz, ganz, ganz tolle Tagesmutter gefunden, die wirklich so ein Oma-Ersatz in der Zeit war. Also ganz tolle Frau. Auch in dem Alter meiner Mutter. Also die hat mich unfassbar unterstützt, aber ich war trotzdem immer Vollzeit arbeiten. Und ich habe auch sehr schnell nach der Hochzeit gemerkt, dass ich kann das nicht. Also ich kann nicht 2 Kinder haben. Am Wochenende kommt jemand nach Hause, bringt die Dreckswäsche mit, die er eigentlich unter der Woche auch in der Kaserne waschen könnte. Dann lebt der in der sauberen Wohnung, die ich freitags geputzt habe, weil freitags ist mein Putztag. Und dann kann ich sonntags wieder putzen, weil ich muss gefühlt eine Person rausputzen. Und ja, und hab dann war dann in der Zeit auch noch samstags Flure putzen. Und damit mein Ex-Mann ausschlafen kann, habe ich den kurzen in so einem Bandana-Tuch mitgenommen und mit ihm Hausflure geputzt. Also ich war so immer komplett dabei. Und wenn er dann mal unterwegs war, feiern war, kam der halt auch gefühlt erst abends wieder nach Hause am nächsten Tag, sodass ich ja auch wieder alleine war. Und ich glaube, dass das ein großer Punkt ist, warum ich das auch so empfunden habe, dass ich das Muttersein nicht mag, weil, wie gesagt, ich habe mich dann auch getrennt. Da waren wir, glaube ich, 10 Monate verheiratet. Und in der Trennungszeit bis heute höre ich immer noch, ja, du bist die Mutter. Ja, ich bin die Mutter, aber es gibt trotzdem keine 85 Urlaubstage. Ja, ich bin die Mutter, aber auch ich muss pünktlich zur Arbeit. Ja, ich bin die Mutter, aber auch ich muss meine Arbeit erledigen, damit ich Unterhalt für mein Kind habe, weil ich habe damals auf Unterhalt verzichtet für mich, weil ich, wie ich jetzt zu Anfang schon sagte, eher so ein Mensch bin, der auf keinen angewiesen sein will und auch genauso in dem Moment so gehandelt habe. Klar, wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, hätte ich nicht so arbeiten gehen müssen, wie ich arbeiten gegangen bin. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich brauchte ich das für mich oder ich wollte halt einfach auch niemanden mir nachsagen lassen, dass ich jemanden was ja wegnehme an Unterhalt. Also ich habe nur den Unterhalt für das Kind halt immer da bekommen und betiteln lassen, damit da nie irgendwie Probleme gibt. Aber jetzt ist es natürlich erst 14 Jahre alt und ich habe damals dann noch, wie gesagt, oben, ich bin dann zu meinen Eltern gezogen, bevor, als wir uns damals getrennt hatten, bevor ich schwanger geworden bin, also wieder Richtung meiner Eltern, von seiner Kaserne weg. Und bin, wie gesagt, aber nie so richtig angekommen. Und bei mir war es halt so, dass ich irgendwann ein Jobangebot aus Köln bekommen habe. Das ist diese Serie gewesen. Und dann war es damals so, dass ich von jetzt auf gleich halt die Heimat verlassen habe und alle um mich herum verlassen habe. Und das war das Beste, was ich hätte tun können. Ich nicht mehr permanent das Gefühl hatte, es ist jemand da, der aber nicht helfen will. Sondern, ja, und
Verstehe ich.
als ich nach Köln gezogen bin, habe ich mir damals ein Au-pair-Mädchen geholt, also für Leo geholt. Und es war einfach toll. Ich hatte eine große Schwester. Wir haben das 6 Jahre lang gemacht. Ich hatte immer eine große Schwester im Haus, die sich um ihn gekümmert hat, wenn ich arbeiten war. Und wir waren wie eine Familie. Es war toll. Es gab natürlich auch manche schwierige Au-pairs in der Zeit. Aber im Großen und Ganzen habe ich heute immer noch eine, die ist wie gefühlt meine Tochter. Die kommt zu Geburtstag, zu Weihnachten, die ist bei uns. Also die gehört immer noch zur Familie. Die ist aus Indonesien und lebt auch in Deutschland. Und ich habe ihr damals ihre Wohnung gemietet, ihre Wohnung eingerichtet. Also wirklich sehr, sehr herzlich. Aber trotzdem, diese romantisierte Mutterschaft, die Erfüllung, die habe ich nie gehabt. Und ich habe ja selbst auch deswegen so früh, weil die erste Schwangerschaft war ja, wie gesagt, mit 18 oder mit 19 oder 20, ich bin absichtlich früh Mutter geworden, weil ich die Familie haben wollte, die ich nie hatte. Also diese erfüllte, liebevolle, tolle Familie und das sich einzugestehen, dass die ja auch irgendwie nicht da war, war natürlich auch wieder so ein Break
Boah,
für mich, weil ich mich
brutal.
dann früh getrennt habe.
Ja. Ich grät hier einmal ganz kurz rein mit einer kleinen, fantastischen Werbeunterbrechung für Marmel. Dieser wunderbare Fashion Store, wo ihr bestellen könnt, völlig egal, was für eine Größe ihr habt, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Denn da sind so viele One-Size-Sachen mit dabei. Ich liebe das, weil ich oft nicht weiß, was nehme ich da jetzt für eine Größe? Ist das jetzt hier 38, 40, 42 oder was brauche ich jetzt hier? Und da die Sachen, viele der Sachen passen einfach von 36 bis 48 oder auch bis 50. Das heißt, selbst wenn ihr mal ein bisschen abnehmt oder ein bisschen zunehmt, die Teile passen. Wenn ihr schwanger werdet, die Teile passen dann eben, je nachdem, wo ihr startet, aber wahrscheinlich dann schon noch, ne? Das liebe ich einfach, dass man sich da keinen Kopf machen muss und dass man auch überhaupt nicht reduziert wird auf irgendwie eine Zahl. So, das kann ja auch manchmal nerven, ne? Für die schlanken Mädels haben die natürlich auch nochmal extra ein paar Sachen, aber eben ganz viele One-Size-Sachen und das liebe ich einfach. Dann sind das auch noch so schöne Basic-Geschichten, aber auch ein paar richtig schöne knallige Sachen sind dabei. Also wenn ihr jetzt Richtung Frühling, Sommer mal so ein bisschen nicht krachen lassen wollt, da ist auch was mit dabei. Ob Musselin oder Viskose, das ist alles, ach, ich liebe das. Und dann ist das ja so ein Frauen-Support-Frauen-Unternehmen, was ich ja sowieso einfach feier bis zum geht nicht mehr. Und das Schöne ist, ich habe einen Code für euch. Ihr spart 15% auf alles im Shop und zwar mit dem Code PODCAST15. Packe ich euch aber auch alles natürlich noch in die Shownotes. Viel Spaß beim Shoppen, Mädels, gönnt euch. Und jetzt geht's weiter mit der Folge mit Mandy Kay.
Und ja, die Verpflichtung, die an einer Mutter liegen, dieses Selbstverständliche, dass die Mutter mit dem Kind zum Arzt geht. Und das war ja noch in unserer Ehe. Also er ist dann nicht zum Arzt gegangen und hat dann zu mir gesagt, ja, dann kannst du ja nächste Woche die Karte nachbringen. Ja, aber wieso kannst du das denn nicht morgen machen? Du hast doch frei. Es war ein Donnerstag und freitags hat er ja, er war ja zu Hause. Warum bringst du die Karte da nicht hin? Ja, kannst du ja nächste Woche machen. Also dieses Selbstverständliche, dass die Mutter so viele Sachen übernimmt.
Ja.
Nicht gesehen.
Ja, und das ist wirklich ja, also eigentlich könnte man dann ja sagen, wenn das, ich weiß ja nicht, ob das jeder so empfindet, wie du das gerade beschreibst, ne? Weil dieses Regretting Motherhood, das hat ja sowas Böses, ne? Und da kam bei mir auch immer so an, dieses, ja, du bereust es, dein Kind bekommen zu haben. Oh, und das gibt mir einen Stich ins Herz und in die Magengrube.
Das ist auch das, was die meisten verstanden haben. Oder nicht die meisten, das ist falsch, weil das Reel ist wirklich gut ausgespielt worden und es hat wirklich
Ja.
gute Reichweite bekommen. Aber es die Mütter, die eine Erfüllung in ihrem Muttersein sehen, hören genau das raus. Die denken sich, das arme Kind.
Ja. Und eigentlich geht es aber ja bei dir, dieses, das, was du schlimm findest, geht ja nicht in Richtung deines Kindes, sondern es
Überhaupt
geht ja in
nicht.
Richtung des Systems. Also wir sagen wir
Absolut.
mal das Patriarchat und diese Strukturen, diese patriarchalen Strukturen, in denen wir immer noch leben, dass es selbstverständlich ist, dass die Mutter alles übernimmt und so weiter und so fort. Und dass sie halt 24/7 immer abrufbereit ist, so, was ich auch bin. So, und ne, ich liebe das, also das ist ja ein Kinderwunsch-Podcast, ne, deswegen ist das so auch super heikel,
Ja,
ja, total. Und ich hatte einen 6 Jahre lang Kinderwunsch oder ein bisschen länger noch, 5 Fehlgeburten und ich könnte dankbarer nicht sein, so, ne? Und gleichzeitig, und das ist es ja, dass im Muttersein so vieles gleichzeitig stattfindet, ist das natürlich unglaublich anstrengend. Und ich höre von außen auch häufig, Mensch, du opferst dich viel zu doll auf. Ja, was soll ich denn anderes machen? So, ne? Das geht eben auch manchmal gar nicht anders. Bei mir, mein Mann ist schwer krank, seit 2,5 Jahren. Der ist überwiegend, also der ist ans Zuhause und meistens auch ans Bett gefesselt, sozusagen. Der hat MECFS und CCI und das ist natürlich eine Riesenherausforderung.
also
So.
Respekt.
Ja, gleichfalls, ne? Und deswegen weiß ich genau, was du meinst. Ich würde nur trotzdem, ja, ich glaube, ich kann es irgendwie dankbarer genießen, Vielleicht, weil ich eine längere Wegstrecke dahin hatte, weil ich älter bin, weil es eine Typfrage ist, ich weiß es nicht. Aber ich gehe natürlich total mit bei dem, was du sagst, dass das zumindest mal, wenn man es vorsichtig ausdrücken möchte, überdenkenswert sein sollte, wie das so gehandhabt und gesehen
Weil
wird.
das romantisiert wird, genau.
Ja.
Also ich finde, dass es oft ist, ich meine, du hast das ja gesehen, was an den Kommentaren abgegangen ist. Ich bin ja ganz viel kritisiert worden, weil gerade Frauen, und das ist auch Patriarchat, oder das ist auch geschuldet dem Patriarchat, deswegen ist das ja auch mein Thema auf meinem Kanal, das Patriarchat, Frauenrechte, Selbstbestimmung und Selbstliebe. Das ist ja genau das, was ich thematisiere, weil uns wird und sag mir, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Uns wird das ja schon in die Wiege gelegt, wenn wir klein sind. Dieses Mutter-Vater-Kind, das Mädchen kriegt eine Puppe, worum es sich kümmern soll. Wir werden auch ganz anders erzogen als Jungs. Ich würde sagen, dass ich meinen Sohn schon so erziehe, wie ich auch eine Mädchen erziehen würde. Aber dennoch haben Jungs ein anderes Privileg in ihrer Heranwachsung oder in ihrer Kindheit, Jugend, was wir Frauen oder Mädchen nicht haben. Wir werden schnell zu Versorgern gemacht. Und das wird für selbstverständlich gesehen, weil wir Versorger sind. Ich weiß nicht, ich habe mit 12 Baby gesittet. Ich war ein Kind-Kind und mir hat trotzdem eine Mutter ihre Kinder, also Zwillinge, einer
Irre.
war davon behindert, also hat eine Behinderung gehabt, weil die zu früh geboren sind. Und trotzdem hat die Mutter mir das Kind gegeben. Also da siehst du ja schon, wie verantwortungsbewusst ich war und weswegen für mich auch klar war, dass ich ganz früh Mutter werden will, weil ich eine Aufgabe haben wollte, gebraucht werden wollte. Aber dass
Ja.
es in diese Richtung geht, hätte ich niemals gedacht. Und ich war vor, ich glaube, 4 Jahren nochmal schwanger, auch ungewollt. Und habe das dann auch, also in der vierten Woche erfahren und auch direkt wegmachen lassen, beziehungsweise die Schwangerschaft abbrechen lassen. Wegmachen lassen klingt auch immer so böse. Also
Ja, furchtbar.
ich habe die Schwangerschaft beendet, bevor man in der Fruchthöhle was gesehen hat. Ich bin trotz meiner Pille wieder schwanger geworden, wahrscheinlich aufgrund meiner Migräne, weil ich gebrochen habe. Und, ja, wahrscheinlich. Und dann habe ich mir in der OP, also es ist ja so eine Kurzsedierung, dann direkt eine Spirale legen lassen, weil für mich das nicht mehr in Frage kommt. Nicht, weil ich mein Kind nicht liebe, nicht, weil ich Kinder nicht liebe, nicht, weil irgendwas, sondern weil ich diese Rolle des Mutterseins einfach nicht kann, weil ich mich, wie du gerade eben gesagt hast, aufopfert. Ich opfer mich komplett auf. Bevor ich mir was hole, gebe ich immer alles meinem Kind. Werde ich auch viel und oft von meinem Ex-Mann für kritisiert, aber dieses Kind steht bei mir ganz oben. Und ein zweites Mal könnte ich das nicht. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, diese
Weil du
Spirale
dich
legen.
sonst verloren hättest, quasi.
Genau, ich hätte mich
Ja.
gerne sterilisieren lassen. Da ich aber 31 war, wurde mir das verwehrt.
Ach so. Okay.
Und genau, es ist also einer Frau wird ja nicht geglaubt, wenn sie sagt, sie will nicht. Es kam immer so Kommentare wie, ja, was ist, wenn ihr späterer, ich war ja Single zuletzt, was ist denn, wenn ihr späterer Partner noch Kinder will? Ja, aber das ist doch unrelevant, weil ich will keins. Also es ist doch meine, wenn ich das nicht möchte, dann möchte ich das nicht.
Ja, es ist dein Körper und du
Genau.
kannst es entscheiden. Also, ne, klar kannst du dich hinterher darüber ärgern, du kannst es eventuell bereuen, aber das ist dann die Entscheidung, das ist dann deine Konsequenz, mit der du leben musst,
Mit
sozusagen.
der ich auch leben müsste, weil ich 18 bin und rechtskräftig bin. Also eigentlich
Ja.
sollte ich meine Entscheidung selbst treffen können. Es ist jetzt so, dass ich mich vor 2 Jahren habe sterilisieren lassen, aber selbst bezahlt. Es gibt die Möglichkeit, unter selbstbestimmt.de, glaube ich, heißt das, gibt es eine Seite, die Frauen dabei unterstützt, Ärzte zu finden, die das durchführen.
Wie alt bist du jetzt?
36 jetzt.
Ja.
Und ich war, als ich in der Schwangerschaft war, die ich nicht wollte, so krass vor den Kopf geschlagen, weil du findest ja online, jetzt inzwischen glaube ich, dürfen sie es schreiben, aber du hast damals, also vor diesen 4 Jahren, noch nicht gefunden, wer führt das durch. Also wer spricht überhaupt Schwangerschaften ab, weil meine Frauenärztin hat das nicht getan.
Ja.
Und dann kriegt man von diesem Caritas oder wer auch immer da dieses Aufklärungsgespräch für diese Abtreibung durchführt, weil das darf man ja, wie gesagt, in Deutschland nicht, weil es ja immer noch unter Paragraph 218b, glaube ich, immer noch strafmündig ist, außer man lässt sich unabhängig beraten und einen Schein aushändigen, mit dem man dann diesen Durchbruch durchführen kann. Aber trotzdem ist es so, dass man nicht weiß, wer es durchführt. Man kriegt wie eine schwarze Liste. Und jetzt diese Ärzte, das heißt, ich muss mich nackt vor einem Menschen machen, den ich nicht kenne, weil ich sonst keine Möglichkeit hätte, diese Schwangerschaft abbrechen zu können. Und bei mir war es damals so, dass es ein sehr, 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 sehr unangenehmer männlicher Arzt war, aber ich keine andere Möglichkeit hatte, weil ich sonst außerhalb der Zeit irgendwann gewesen wäre, weil die mir alle erst in 5, 6 Wochen Termine angeboten hätten. Und dann wäre ich über die 12 Wochen gewesen. Das heißt, ich hatte keine Möglichkeit, außer zu diesem einen Arzt zu kommen. Und der war so eklig. Der war so: Hör mal, Puppe, schick, du bist aber eine Hübsche, da musst du halt so, also so richtig ekelhaft. Und ich musste mich ja trotzdem nackt machen vor
Ach
dem.
du Scheiße, ja in jeder Hinsicht,
In
ne?
jeder Hinsicht, der mich darum gebeten hat, das auch bar zu zahlen, damit das natürlich nicht eine Ab-, also so ein Typ, ne? Aber ich hatte keine andere Möglichkeit.
Oh, wie schmierig.
Und wie fühlt man sich da als Frau? Also ich brauchte die Hilfe, weil ich ja wusste, ich kann das nicht nochmal. Ich würde dem Kind nicht gerecht werden. Hätte ich ein zweites Kind, würde ich meinem Kind nicht mehr gerecht werden. Also der ganze Struggle,
Zerrissen.
alles komplett. Natürlich kann die Schwangerschaft nichts dafür. Und ich sage besonders die Schwangerschaft, weil es ist ja in der ersten Zeit ein Embryo und kein Kind. Also vom Embryo wird es zum Fötus. Und man sieht ja auch in dieser Zeit noch nichts. Und ich weiß, da gehen die Meinungen auseinander.
Ja, vor allem für die Mädels, die im Kinderwunsch sind, ne? Für die ist
Genau.
es im Grunde nach
Absolut.
Transfer ist es schon ein Kind oder nach Befruchtung ist es schon ein Kind. So,
Genau.
das sind natürlich einfach komplett unterschiedliche Lebenswelten
Genau.
und Lebensrealitäten. Und es ist
Ja.
natürlich also wir packen ja hier heute brisanteste Themen an,
Ja, wirklich.
muss man ja einfach mal sagen. Jetzt, wenn du darauf zurückblickst, bereust du das oder? Nee, okay.
Eine Sekunde. Es war das Verantwortungsvollste, was ich hätte tun können.
Wow.
Weil ich mir nicht gerecht geworden wäre. Ich wäre, wie gesagt, dem Kind, welches daraus ja entstanden wäre, nicht gerecht geworden. Ich wäre meinem Sohn nicht gerecht geworden. Den Mann, den ich zu der Zeit hatte, mit dem wollte ich sowieso eigentlich nicht mehr zusammen sein. Und habe mich auch tatsächlich danach getrennt, weil ich gemerkt habe, dass auch in der Zeit keine Unterstützung war. Das war so ein, wie so ein, eine Blaupause von meiner Ehe. Also eins zu eins. Und ich wusste, dass ich das auch nicht nochmal alleine machen kann. Und ja, ich weiß ja, wo ich hier gerade, in welchem Podcast ich hier gerade bin und wie schlimm das für manche Menschen klingen darf oder klingen mag. Ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Da gibt es zwei Meinungen und die dürfen nebeneinander existieren.
Ja, glaube
Anders
ich auch.
funktioniert es nicht.
Weil das ist ja auch was man fühlt.
Es ist sehr
So,
persönlich, ja.
total. Und man kann oft ja nichts dafür, was man fühlt. Und das ist ja auch das, womit ich so hadere, weil ich habe dann unter diesem dein Reel, jetzt nochmal zurück zu Regretting Motherhood, ne? Was da dieser Psychologe eingeordnet hat. Darunter habe ich dann kommentiert und habe halt gesagt, ja, mir fehlt so ein bisschen die Sicht auf das Kind. Wie fühlt sich denn das Kind dabei, wenn eine Mutter in einem Buch schreibt, in einem Reel, was auch immer sagt, ich bereue das, dass ich Mutter geworden bin. Und
Aber das habe ich
irgendwie,
gesagt.
nee, das weiß ich.
Ja, okay.
Genau, das weiß ich, das weiß ich. Nur das habe ich so, weil da ging es ja dann grundsätzlich um dieses Regretting Motherhood. Und dann habe ich gesagt, aber wie, weil das gibt es ja auch, dass Frauen das sagen. Ich bereue das, dass ich mein Kind bekommen habe und ich bereue das, dass ich Mutter geworden bin. Und dann habe ich gesagt, wie fühlt sich das denn wohl an? Das muss doch wehtun. Und dann ist eine mit mir in die Diskussion gegangen und hat dann gesagt, ja, aber das ist doch nur ehrlich und ich kann doch nichts dafür, dass ich das so ehrlich fühle. Und habe ich gesagt, das verstehe ich auch total und ich habe auch keine Lösung dafür, wie man damit umgeht, ne? Weil ich gesagt habe, ich glaube, das schmerzt, weil wenn mir mein Partner zum Beispiel sagen würde, ach, hätte ich gewusst, wie das ist, in so einer Beziehung zu sein, hätte ich mich dagegen entschieden. So, dann kann man zwar sagen, okay, mein Partner meint jetzt eine Beziehung an sich, der meint nicht direkt mich und der liebt mich auch, hat er gesagt, aber irgendwie findet er das trotzdem blöd, in so einem Beziehungskonstrukt zu stecken, wird mich das wahrscheinlich doch auch verletzen. Und wenn ich das dann noch als Kind höre von meinen Eltern, zum Beispiel von meiner Mutter, verletzt mich das. Und daraufhin hat sie dann geschrieben, sie findet Ehrlichkeit und Authentizität steht über allem. Also das ist wichtig für die Bindung zu meinem Kind, dass ich da maximal ehrlich bin und ihm das auch sage. Und da bin ich
Ich glaube,
halt
das
so.
kann man gar nicht pauschalisieren. Ich glaube, das kommt darauf an, welche Beziehung du mit deinem Kind führst.
Ja.
Natürlich gibt es Eltern, die den Kindern das auch vorwerfen. Ich
Oh.
hätte dich eigentlich lieber abgetrieben.
Ach,
Also,
schlimm.
ja,
Ja.
natürlich. Gibt es ganz, ganz, ganz viele. Und auch Frauen, die Mädchen kriegen und neidisch auf ihre Töchter sind. gibt es ja
Oh,
auch ganz, also ich habe
ja.
schon vieles gehört. Ich
Ja.
muss dazu sagen, ich glaube, wenn man das von außen, so wie du es mir ja gerade erklärt hast, hört oder sieht oder liest, dann ist es natürlich erstmal wie ein Schlag ins Gesicht. Dieses Gespräch, dass ich das Muttersein nicht mag, kennt mein Kind, aber nicht so, dass ich zu ihm sage, ich ja, mag es nicht, deine Mutter zu sein oder so, sondern er hat ja die Überforderung gesehen. Er hat ja gesehen, und das finde ich auch total wichtig, wo du sagst, die Authentizität, dass ich vor meinem Kind auch Gefühle zeige. Und das habe ich schon immer getan. Wenn ich überfordert gewesen bin, habe ich nicht reagiert direkt. Und er hat sich da irgendwas rausdenken können und irgendwie ableiten können oder einen Interpretationsspielraum gehabt. Sondern ich habe ihm gesagt, ich kann das jetzt gerade nicht, beispielsweise. Er wollte ganz oft immer bei mir schlafen nachts. Und für mich ist das zu viel gewesen. Weil das war, ich verstehe das schon ja auch nicht alle, weil viele schlafen ja sogar mit ihren Kindern, bis sie, weiß nicht, wie alt sind, gemeinsam im Bett. Aber wir sind halt alle unterschiedlich. Und für mich war das nicht gut, dass er ständig bei mir war, weil ich das Gefühl hatte, ich lebe nicht mehr. Weil ich in dieser Rolle nicht auf. Mir ist es zu viel gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe keine Luft mehr gekriegt. Und auch das habe ich damals schon zu ihm gesagt. Leo, mir ist es zu viel jede Nacht. Wir können uns gerne darauf einigen, dass wir einmal in der Woche einen festen Tag machen. Und wenn du an dem Papa-Wochenende, also die zweite Woche Papa-Wochenende hast, dann können wir es auch gerne noch einmal in der Nacht, bevor du beim Papa bist, dann bei mir machen. Also dann in der Woche zweimal. Aber alles andere ist mir zu viel. Und da hat er das verstanden und so ist er aufgewachsen. Also er hat von mir immer klar Grenzen kommuniziert bekommen, was ihm dabei geholfen hat, heute auch selbst klar Grenzen zu kommunizieren. Und auch ganz stark, er hat beispielsweise manchmal, oder es gab mal ein in seiner Schule, dass ein Schulkollege sich ihm gegenüber nicht gut verhalten hat, also ihn auch angelogen hat, nicht die Wahrheit gesagt hat, aber er trotzdem hintenrum so ein bisschen gemobbt hat. Und das über Videos rausgekommen ist. Und ich diese Videos gesehen habe und dann hat er zu mir, ja, weil ich war sauer, ne? Stocksauer. Ich wollte die Lehrerin anschreiben und habe gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Wie kann sowas passieren? Und dann hat er zu mir, Mama, aber das hat ja nichts mit mir zu tun. Und das hat was mit meiner Erziehung zu tun, dass er immer sehr, natürlich auch Persönlichkeit, keine Frage.
Und eine Mischung einfach.
Genau. Aber ich kommuniziere ja nichts, wo ich weiß, dass es ihn irgendwie umhauen würde. Ja, etwas, was er noch nie gehört hat, schlimmstenfalls noch auf einmal auf Social Media hört.
Das war nämlich mein Argument, dass ich gesagt habe, wie brutal ist das denn, wenn du das irgendwann mal raus oder wenn du das irgendwann mal siehst oder im schlimmsten Fall spielen dir das Schulfreunde vor und du hast das noch nie gehört, noch nie gesehen. Wobei ich da, also ich will das nicht relativieren, sondern das muss grauenvoll sein, gar keine Frage. Ich glaube aber, dass Kinder so viel spüren und so viel wahrnehmen, manche ganz besonders viel, aber ich glaube, alle nehmen sehr viel wahr. Und irgendwann kommt natürlich auch der Punkt, wo dann die Frage ist, ist das jetzt eigentlich noch gesund, wenn ich meinem Kind immer wieder sage, nein, nein, ich finde das alles ganz toll, weil es spürt ja, okay, sie sagt was, aber ich fühle was anderes.
Und nicht konkurrent. Und das ist was, was Menschen zerreißt.
Genau, da
Ich
kann man im
finde, dass das
schlimmsten
mich auch
Fall,
zerreißt. Ich
ja,
bin
genau.
ja auch nicht wirklich konkurrent. Es existiert nebeneinander, aber eigentlich ist es widersprüchlich.
Ja.
Ich innerlich ja auch. Ich liebe dieses Kind über alles, aber ich mag es nicht, Mutter zu sein.
Ja.
Das zerreißt mich von innen komplett. Und was mich am meisten noch mehr zerrissen hätte, wäre, wenn ich dazu nicht hätte stehen dürfen und es immer nur mit mir selbst ausmachen müssen. Und ich weiß ja, dass es vielen anderen auch so geht. Und viel schlimmer ist, wenn man das Kind spüren lässt. Und das hat mein Kind nie gespürt, weil ich liebe ihn. Und er ist das, also das, ich bin ganz ehrlich, hätte ich ihn nicht gehabt, hätte ich mir wahrscheinlich im Laufe meines Lebens irgendwann das Leben genommen. Weil ich wirklich krank geworden bin irgendwann. Und hätte ich ihn nicht gehabt, hätte ich mir das Leben genommen. Bin ich ehrlich.
Okay, ja. Gut, das ist natürlich auch eine krasse Verantwortung, aber das ist nämlich was, was ich nicht gefragt hätte. Jetzt weiß ich gar nicht, ob du das so deutlich sagst, weil du sagst ja eigentlich nicht, du bereust es, Mutter geworden zu sein, oder?
Nein,
Nee.
überhaupt nicht.
Weil das habe ich immer gedacht, dass das Frauen sagen, dieses Regretting Motherhood heißt ja eigentlich Mutterschaft bereuen, wenn ich das richtig übersetze. Ich weiß nicht genau.
Ich glaube, man kann das gar nicht so genau übersetzen. Wenn man es übersetzen wollen würde, dann ja. Es gibt ja oft so deutsche oder englische Sachen, die du nicht eins zu eins übersetzen
Das
kannst.
stimmt, das
Ja.
stimmt. Und dann habe ich mich nämlich gefragt, dass man das ja eigentlich nicht kann, weil man ja nie weiß, wie das andere Leben gewesen wäre. Also wie wäre ein, ne, man
Ja.
weiß ja nicht, ist diese Überforderung in dieser Mutterrolle zu stecken und diese Verantwortung 24/7 zu tragen, die ist groß, die ist überfordernd, die ist vielleicht auch schmerzhaft oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Aber wie wäre die Lehre gewesen ohne ein Kind?
Genau, und das da gebe ich dir vollkommen recht. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre. Ich weiß nur, dass ich es kein zweites Mal machen will. Und er ist ja, meines Erachtens nach passiert immer alles aus einem gewissen Grund. Immer. Also es
Ja,
war ein
glaube ich
Grund,
auch.
warum ich die erste Schwangerschaft verloren habe. Es war ein Grund, warum ich mich für die zweite Schwangerschaft entschieden habe. Und es gab einen Grund, warum ich die dritte Schwangerschaft bewusst gesagt habe, ich kann das nicht nochmal. Weil es gab in meinem Leben auch mal eine Zeit, und das war mein Ex-Freund vor 10 Jahren, wo ich gedacht habe, wir sind kompletter, wenn ich noch ein Kind kriege. Gab es wirklich diese Zeit. Und ich glaube, dass ich das damals nur gemacht habe, um ihn zu halten, was das Falscheste ist, was du machen kannst. Und wenn ich für mich, also ich habe in der Zeit, ich bin, als ich mich damals danach getrennt habe, wie ich eben gesagt habe, bin ich auch sehr depressiv gewesen. Das war schon in der Kindheit durch Erziehung und durch erlebte Geschichten, Traumata aus der Kindheit, ist das irgendwann so aufgeploppt. Und da war ich auch damals in der Zeit mit Leo auch in der Klinik. Und da habe ich zu ihm damals immer gesagt, mir geht's nicht gut. Und er dachte immer, ich habe Bauchschmerzen. Da war er, glaube ich, boah, ich weiß gar nicht, 3, 4. Er müsste so 4 gewesen sein, glaube ich, als er in dieser Klinik war. Beziehungsweise ich war erst in der Tagesklinik, habe ihn dann tatsächlich ganz normal wieder betreut nach dem Kindergarten, war aber in den 8 Stunden Kindergarten in der Therapie, wo ich gefühlt mich komplett auf links gedreht habe. Aber weil ich habe immer nebeneinander existiert. Ich war immer die Mutter, die funktioniert, aber die eigentlich nicht mehr kann. Also kannst du dir das
Ja,
vorstellen?
natürlich, natürlich. Ich glaube auch, wenn ihr Mütter gerade zuhören, egal ob die dieses Regretting Motherhood fühlen oder nicht, ich glaube, das kennt jeder in einer unterschiedlichen Intensität. Dieses gleichzeitig, ich mache das jetzt noch, eigentlich kann ich, weil ich meine, alleine, ich hatte letztens die Grippe. So, und ich hatte irgendwie knapp 40 Fieber. Und dann haben wir das irgendwie hingekriegt, dass mein Mann seine Kräfte zusammengesammelt hat und ich habe eine Stunde tagsüber mal geschlafen. Aber davor und danach war ich Mutter. Und ne,
Das ist krass, ich finde es krass.
das
Das ist
ist.
egal, ob du krank bist oder nicht krank bist.
Genau.
Du musst halt immer funktionieren. Das wird
Ja.
erwartet.
Ja, ich glaube, dass das, was mich da auch so umgetrieben hat bei diesem Regretting Motherhood, ist einfach dieses, da hat eine Frau, fühlt was und nimmt was wahr. Was soll sie denn damit machen? Sie muss da ja irgendwo mit hin. Und wie du schon gesagt hast, das hätte dich noch mehr zerrissen, hättest du das nicht sagen dürfen. Deswegen finde ich das auch total wichtig, das zu sagen. Für mich gibt es nur noch nicht so diese eine Lösung und ich glaube tatsächlich, die gibt es auch einfach nicht. Du hast es gerade so gesagt, weil es so individuell ist. Wie ist das Kind? Wie ist die Mutter? Wie ist die Beziehung zwischen den beiden? Am Ende werden wir alle von uns und dann unseren Kindern irgendwas mitgeben, weswegen sich es lohnt, in die Therapie zu gehen. So,
Ja,
ja, also da können wir, glaube ich, machen, was wir wollen. Das ist irgendwie schwierig. Irgendwas Blödes werden wir schon machen. Und gleichzeitig wird es auch immer irgendwas geben, was wir unseren Kindern mitgeben, was sie stärkt und was ihnen gut tut. Und dann ist eben die Frage, was schadet so sehr, was schadet einer Seele so sehr? Und wahrscheinlich ist es so, ich denke jetzt gerade laut, ne? Wenn das so ist und ein Kind spürt das vielleicht schon, ach, irgendwie ist meine Mama aber manchmal auch echt überfordert oder gereizt oder weiß ich nicht was, ist es, glaube ich, wirklich immer wichtig, bei sich selbst zu bleiben, weil Kinder nehmen ja die Schuld immer auf sich, ne, dass man ihnen sagt, das hat mit dir nichts zu tun, ich bin mit meinen Aufgaben hier überfordert, das ist mir alles ein bisschen zu viel und es tut mir unendlich leid, dass du das mitbekommen musst oder dass du das irgendwie auch abkriegst. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtiger, je älter das Kind wird, desto offener darüber zu sprechen und das einzuordnen. Und dann kann ja das Kind auch sagen, boah, das tut echt weh. Wenn es weh tut, ne? Weil mit der ich da in den Kommentaren mich unterhalten habe, die hat halt gesagt, sie glaubt nicht, dass es weh tut. Was sollte daran schmerzhaft sein? Wie das gut, das finde ich, darf immer noch das Kind selber entscheiden, ob es jetzt schmerzhaft ist oder nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei allem Verständnis vielleicht auch irgendwann, je nach Alter und kognitiver Reife, trotzdem immer ein Schmerz da sein wird. Und gleichzeitig vielleicht auch eine Erleichterung.
Weißt du, was ich ganz häufig sehe, ist, dass ganz viele Mütter das gleiche Gefühl haben, sich dementsprechend verhalten und die Kinder nicht wissen, woher es kommt und ganz viel Interpretationsspielraum ist.
Ja.
Und ich habe in meinem Leben sowieso schon immer die Herausforderung, dass ich sehr, sehr, sehr ehrlich bin und die meisten Menschen möchten keine Ehrlichkeit. Also die meisten Menschen sagen immer, ich liebe Ehrlichkeit, dann sage ich immer, ja, bis ich einmal ehrlich zu dir bin. Weil das mögen die meisten nämlich gar nicht. Und egal, was ich sage, ich meine das nie böse, aber ich kommuniziere meine Grenzen in jeder Beziehung, ob das auf der Arbeit, wobei auf der Arbeit lasse ich mich, glaube ich, sogar eher noch, da kommuniziere ich am wenigsten, glaube ich, meine Grenzen, aufgrund dessen, dass ich Angst habe, es zu verlieren. Aber ich grenze alles ab, wenn mir was zu viel wird. Und jetzt nicht auf meinen Sohn bezogen, sondern das ist einfach mein Charakter. Hat aber damit was zu tun, dass ich einfach viel zu lange People-Pleaser gewesen bin. Und ich mag diesen Interpretationsspielraum nicht. Deswegen frage ich auch, bevor ich interpretiere, frage ich, wie hast du das gerade gemeint?
Ja, das ist
Wenn jemand
richtig gut.
etwas sagt. Und das macht er auch. Oder
Ja,
er
und das
sagt, das
ist.
hat nichts mit mir zu tun. Und
Ja.
er ist, das, also er, ich muss ja irgendwas zu ihm sagen, damit er nicht denkt, dass das an ihm liegt, wenn ich überfordert bin.
Ja.
Weil sonst gibt es Interpretationen.
Ja,
Und das
ja.
kann so schädlich sein. Er kann das Gefühl bekommen oder das Kind kann das Gefühl bekommen, ich bin nie gewollt gewesen. Wie viele Kinder nehmen sich deswegen das Leben, weil sie denken, sie sind nicht gewollt. Was vielleicht aber gar nicht so ist, aber die Mutter oder der Vater oder die Kontakt- oder Bezugsperson kommuniziert es nicht richtig. Was ist eigentlich gerade das Problem? Und deswegen habe
Ja.
ich das versucht, auch in diesem Video zu sagen. Mein Problem ist nicht, dass ich nicht mag, seine Mutter zu sein, sondern mein Problem ist es, die gesellschaftliche Erwartung. Und dass
Ja.
es mich einfach regelmäßig in den letzten 14 Jahren also überkommen hat. Dass ich finanziell, also ja, man kriegt Unterhalt, aber es sind ja Kosten, es sind ja viel mehr Kosten, die als alleinerziehender Mutter ja auch da sind. Denn Selbstbehalt, den der Vater hat, den hat die Mutter gar nicht. So, die 1450 Euro, die stehen der Mutter gar nicht zu. So, es sind so viele Sachen, die einfach nicht gerecht sind. Und ich glaube, es würde auch nicht gerecht werden. Es gibt immer verschiedene Ansichten. Und dann gibt es Männer, die sagen, sie wollen nicht, dass eine Frau abtreibt und wollen das auch entscheiden dürfen, dass das halt einfach generell nicht erlaubt sein darf. Dann gibt es Frauen, die unbedingt Mütter werden wollen und die wollen sowas gar nicht hören. Das ist ein Geschenk Gottes. Es gibt so viele Meinungen und keine Meinung ist falsch, sondern alles ist individuell und alle dürfen nebeneinander koexistieren. Das dürfen wir nur auch alle annehmen und
Und
nicht.
aushalten, ja, und
Und
das
auch
ist
mehr aushalten ist es, glaube ich, noch mehr. Es
ja.
ist aushalten. Weil auch da diese Diskussion habe ich ja auch. Ich habe gestern noch oder vorgestern Reel hochgeladen, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich dreimal schwanger war und eins bekommen habe, eins verloren habe und eins abgebrochen habe. Und darunter sind natürlich auch krasse Kommentare gelandet, ne? Und ich habe da einfach nur alte Kommentare gezeigt, wo dran stand: Mörder. Also richtig böse Kommentare, die ich dann einfach gezeigt habe. Und dann aber ganz klar und das sehr provokant auch wieder gesagt, mein Körper, meine Entscheidung. Aber das sage ich nicht, um andere Leute zu provozieren, sondern weil ich bin, wie ich bin. Und egal, was eure Meinung ist, das ist okay, aber das hat nichts mit mir zu tun. Und das Gleiche, die gleiche Einstellung, oder das habe ich meinem Kind mitgegeben. Egal, was hier passiert, all das hat nichts mit mir zu tun.
Das finde ich so krass, dass du das so hinbekommst, weil das, ich könnte das, glaube ich, gar nicht. Ich würde mir das, glaube ich, immer alles irgendwie zu Herzen nehmen und 350.000 Mal hin und her drehen in mir drin und überlegen. Und dann müsste ich es irgendwie sorgfältig wieder von mir trennen, so und sagen, okay, das hat vielleicht wirklich nichts mit mir zu tun, aber das ist voll der lange Prozess immer bei mir.
Ja, aber ich war in der Therapie, ne?
Ja, ich auch, aber diese
Also, ja. Ja, ich
People-Pleaser-Nummer,
glaube,
das
ja,
habe
ich
ich,
weiß.
glaube ich, immer noch, ja.
Weiß gar nicht, das habe ich ja in meinem Buch auch geschrieben. Ich habe irgendwann, also Entscheidungen getroffen. Für mich gibt es dieses, ich schwimme mal hier und mal da nicht, sondern ich treffe eine Entscheidung und zu der stehe ich. Und wenn das eine Entscheidung war, die nicht gut war, stehe ich auch dazu, dass das keine richtige Entscheidung gewesen ist. Wenn ich über dich rede und du mich darauf ansprichst, dann sage ich dir, was gewesen ist, beziehungsweise in der Regel wird es nicht so sein, dass ich hinter deinem Rücken rede, weil ich werde dich zur Seite nehmen und werde dir sagen, das gerade eben fand ich nicht cool.
Ja.
Andere warten, bis die Person weg ist und fangen dann an zu lästern. Aber ich hab keinen Bock drauf, einen Interpretationsspielraum für mich zu haben. Warum sollte ich dir das zumuten, dass du das hast?
Ja, das ist auch richtig so. Ich habe das so oft gedacht, dass es sind manchmal so Mini-Kleinigkeiten. Da müssen wir noch nicht mal
Ton.
verbal, Blick,
Ja.
genau, da müssen wir noch nicht mal verbal kommunizieren.
Genau.
Ich hatte das in einer meiner Ausbildungen ganz am Anfang. Jeder hat so sich und sein Thema vorgestellt und alle haben das gemacht und bla bla bla. Und dann habe ich mein Thema vorgestellt und mir so zur Seite saß so ein Typ und der grinste so. Und ich habe mich ausgelacht gefühlt. Und bei mir schwoll so der Kamm, ne? Ich war so auf Zinne
Und
und
ich
dann
hätte dich darauf
wollte,
angesprochen, direkt.
habe ich dann auch gemacht. Dann
Okay.
wollte nämlich derjenige, der die Ausbildung geleitet hat, wollte weitergehen und habe gesagt, boah, stopp, können wir mal bitte ganz kurz stoppen? Wir kannten uns ja alle noch gar nicht, aber ich habe gesagt, ich bin hier gerade, ich koche innerlich, ne? Alle stellen sich vor, niemand kriegt einen Kommentar, eine Bewertung, eine hochgezogene Augenbraue, einen Blick, ich weiß es nicht. Und ich sag mein Thema und du lachst. Wieso? Wieso? Und dann hat er gesagt, darf ich das erklären? Habe ich gesagt, ja, bitte. Und dann hat er gesagt, Du hast das mit so leuchtenden Augen erzählt und das hat mich so berührt,
Was?
dass ich einfach gelächelt habe. Und ich habe gedacht, ach du Scheiße, wie missverstanden, also was für ein krasses Missverständnis. Und sofort war das ja alles verpufft und hatte sich ja in Wohlgefallen aufgelöst, wo ich so dachte, ey, wir müssten eigentlich jedes einzelne Mal, wenn sowas passiert, ob jetzt nonverbal, verbal, wie auch immer, mal einmal fragen, habe ich das hier gerade richtig verstanden oder wie
Mache ich.
hast du das gemeint?
Das
Ja.
mache ich und das ist sehr anstrengend für Menschen. Sehr,
Ja.
sehr anstrengend. Also
Ja.
ich mache das immer und ich
Ja.
weiß, keine Ahnung, wir waren neulich auf einem Event und dann war ein Freund von mir da und dann habe ich zu ihm gesagt, du hast eine ganz komische Aura, was passiert? Und dann war er so angepisst, weil sein Partner sich von ihm getrennt hat und ich ihn aber darauf angesprochen habe. Ich meinte das aber null böse, sondern ich spüre, also ich irgendwann diagnostiziert hochsensibel, wirklich jede Bewegung im Raum. Dadurch interpretiere ich einfach super viel.
Und dann musst du einen Realitätscheck einfach
Ich
machen, ne?
muss, weil sonst würde ich würde so krank werden sonst, weil ich denke, jeder Mensch hätte was gegen mich. Also das reicht, aber der kann ja gerade, keine Ahnung, irgendwas im Kopf gehabt haben, so wie du ja auch gerade, ne, man kann das ja auch falsch verstehen.
Ja.
Aber ich habe auch solche Situationen, wo ich dann anbiete, hey, ich weiß nicht, sollen wir darüber reden? Was ist das Problem gerade? Und da gibt es Menschen, die sagen, nee, will ich nicht, für mich ist das Thema gegessen. Dann sage ich, okay, dann hat das nichts mit mir zu tun, das ist deine Entscheidung, das ist deine Interpretation, das hat nichts mit mir zu tun. Hättest du gewollt, dass wir das besprechen, weil du da irgendwie was vielleicht falsch verstanden hast, dann gerne, bin ich auch gerne, ich bin auch kein Menschen böse. Also wenn jemand doof zu mir ist, dann denke ich mir, boah, was musst du für ein Leben gehabt haben, dass du dich so verhältst. Aber ich spreche aber auch Dinge an. Wenn sich vor mir in der Kasse jemand unmöglich der Kassiererin gegenüber verhält, dann sage ich auch, ich finde das gerade nicht in Ordnung, weil das irgendwie, ihr kommuniziert nicht richtig. Es ist sehr aggressiv gerade oder so. Ja, aber die meisten Menschen finden es anstrengend
Und
tatsächlich.
findest du selber das anstrengend? Also denkst du
Mit
manchmal, oh,
ohne.
ich tue jetzt so, als hätte ich es nicht gesehen. Ich habe gerade keine Kraft und keinen Bock, da jetzt irgendwie was so zu sagen.
Ich werde gerne genau das denken können. Ganz
Okay.
oft mein Partner zu mir sagt, nein, du mischst dich da jetzt nicht ein. Ja, es sind so Sachen, keine Ahnung, wenn ich dann sehe, dass ein Kind beim Lidl war vor dieser Pfandautomat drin ist, und dann ist ja immer diese Tür, die auf und zu geht. Und der Vater war mit einem Kind und seiner Frau in diesem Raum drin und dann ein anderes Kind von ihm stand vor der Tür und kam nicht rein, weil dieses Ding nicht aufgegangen ist. Und stand da drin und hat das Kind ausgelacht.
Was?
Nicht reingekommen ist. Und da habe ich schon so eine Krawatte gehabt schon.
Das kann ich auch gar nicht
Ja, und
haben.
dann bin ich reingegangen, dass das Kind reingehen konnte. Und
Ja.
dann habe ich in dem anderen Automaten dann meine Flaschen weggepackt. Und dann hat der Typ dieses Kind, was geweint hat, auf den Arm genommen und wollte dann, dass das Kind die Pfandflaschen reinmacht. Wollte das Kind aber nicht, weil es geweint hat. Und dann hat er das Kind so und runter und dann bin ich dazwischen. Und dann gesagt, hören Sie auf, Ihr Kind so anzufassen. Das Problem ist, dass man dann solche Situationen ja manchmal sogar noch schlimmer macht, weil der vielleicht das Kind nachher dafür bestraft, dass es die Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber ich kann den Mund nicht halten. Aber es ist vielleicht nicht richtig. Es ist ja, aber ich weiß es nicht. Es ist wie wenn ein Partner seine Frau schlägt, die Polizei kommt und der Partner schafft es, die Polizei zu überzeugen, dass nichts ist, dann geht die Tür zu und dann. Ich meine, ich kenne es von meiner Erziehung.
Okay.
Dann bin ich halt durchgelassen worden. Das ist eigentlich nicht richtig, aber
Nee.
es ist auch nicht richtig, nichts zu sagen, finde ich.
Nee, es ist ein total, finde ich auch ganz, ganz, ganz schwierig. Wann ist das vielleicht auch sogar einfach eine Verpflichtung, dazwischen zu gehen und sowas zu sagen oder nicht, ne?
Aber dann kommt, es ist mein Kind, mit dem darf ich machen, was ich will. War
Oh.
die Aussage. Und dann habe ich gesagt, bestimmt nicht.
Nein,
Bestimmt nicht. Aber
ganz
früher waren
bestimmt.
Dinge halt auch normal. Ne? Früher hat man, beziehungsweise ich wurde krass durchgelassen. Das ist ja vielleicht auch nicht normal, weil das habe ich gemerkt, als ich mein Buch geschrieben habe und die Lektorin meinte, das ist nicht normal. Weil ich geschrieben habe, früher war es ja normal, dass man geschlagen worden ist. Und hat sie nur geantwortet, das ist nicht normal.
Nein, nein,
Wir
ich bin auch
müssen.
nicht geschlagen, weil ich bin älter, ich bin 45, also.
Ja, also ich, ja. Ich glaube auch da, um noch mal kurz zurückzugehen, meine Mama hat 4 Kinder. Mein Vater hat auch noch ein Kind mit in die Ehe gebracht. Also wir sind insgesamt 5 Patchwork. Wir sind jetzt 4, weil ein Bruder gestorben ist. Und ich glaube, dass meine Mutter maßlos überfordert gewesen ist und das deswegen passiert ist. Und ich glaube, dass sie selbst auch sehr zerrissen gewesen ist, aber trotzdem Kinder gekriegt hat, weil sie es vielleicht für sich gewollt hat. Ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie immer überfordert war, in jeder Sekunde. Und dass keines von uns, kein Kind von uns, wenn am ehesten noch meine erste Schwester, das bekommen hat, was es bekommen hätte müssen. An Aufmerksamkeit, an Liebe, an Fürsorge, an Unterstützung, also an allem. Ich glaube, damit machst du Kinder viel mehr kaputt. du denkst oder wenn du Kinder kriegst, weil es so gemacht wird, statt dass du erstmal dich selbst kennenlernst und dann zu gucken, habe ich überhaupt die Kapazitäten, das so zu machen.
Ja, ich weiß total, was du meinst. Und ich habe nämlich auch gedacht, na gut, in den 6 Jahren Kinderwunsch habe ich halt krass aufgeräumt bei mir. Und ich glaube, dass trotzdem das Muttersein und das Mutterwerden wieder nochmal Themen aufploppen lässt, die du vorher als blinden Fleck hattest, die du einfach nicht antizipieren konntest, mit denen du dich dann auseinandersetzen musst, so, ne?
Aber
Oh,
auch da
jetzt
ist
will ich.
ja kein richtig oder falsch.
Nee.
Es ist so individuell und so valide, das existiert alles gleichzeitig und irgendwie auch nicht. Es ist, ja, ich finde, es
Ja,
ist
es ist
ein Thema, wo
schwierig.
man stundenlang drüber reden kann, natürlich.
Ist so wirklich, ja. Ich würde so gerne noch so einen schönen Abschluss hinkriegen. Natürlich keiner Frau, die hier zuhört, Angst machen vom Mama sein.
Nein.
Und gleichzeitig, ja, was wäre deine Lobeshymne ans Mama sein? Hättest du da eine?
Ehrlich mit dem Kind zu sein in jedem Moment und vor allem auch kommunizieren, wenn man selbst überfordert ist, weil das passiert. Ich glaube, jede Mama, vielleicht auch jeder Papa hat mal Momente, wo man überfordert ist und dass man da einfach, egal wie man sich fühlt, es kann ja auch passieren, wenn man einen Wunsch hat seit 10 Jahren, dass man überfordert ist und dass man das auch kommuniziert, dass es nichts mit dem Kind zu tun hat, damit es halt nicht.
Die Schuld bei sich sucht.
Genau.
Ja,
Also
ja.
das, finde ich, glaube ich, ist so das Wichtigste und ja.
Und gibt es was Schönes am Mama sein? Gibt es was, was du liebst?
Ja, das Kind, ne? Also, ich meine, also man sagt ja, man weiß erst, was Liebe ist, wenn man ein Kind kriegt. Na, das ist keine Liebe mehr. Also für mich, der kann machen, was der will, der kann mir auf den Tisch scheißen. Also es ist wirklich scheißegal. Für mich, mir ist es echt egal. Egal was ist, das ist das, also. Wie gesagt, ich glaube, hätte ich ihn nicht gehabt, dann wäre ich auch nicht mehr da, glaube ich. Also, der hat so viel mit mir gemacht, der hat mir so viel Kraft gegeben, wo ich vielleicht schon hätte aufgegeben. Das ist auch wieder so koexistent. Dieses, was mich eigentlich umgerissen hat, ist aber eigentlich was, was mich so stark gemacht hat. Also, das ist keine Liebe. Ich weiß nicht, was das ist, was man für sein Kind empfinden kann. Ist auch nicht bei jedem so, aber.
Und gibt es so Alltagssituationen oder Momente, wo du sagst, boah, das liebe ich, wenn wir das machen oder wenn das da ist?
Ich liebe mit ihm Sachen zu erschaffen. Gemeinsam Sachen erschafft. Dafür bin ich leider auch manchmal nicht geduldig genug. Da sind auch manchmal nicht geduldiger. Ja, Sachen erschaffen, gemeinsam Sachen erschaffen, Sachen. Ich bin stolz auf ihn einfach. Ich weiß nicht, ich bin einfach stolz auf ihn. Der ist so schlau in der Schule, dabei denke ich immer, ich bin so dumm. Wie kann der, also wie funktioniert das? Also wirklich, der ist so schlau. Ich verstehe es, aber soll ja auf dem Y-Chromosom liegen, die Intelligenz. Also es soll ja eigentlich die Mutter, aber.
Stimmt, habe ich auch mal gelesen, ja.
Ja, aber der ist so. Weiß nicht. Ich finde es toll, wie er die Ansicht hat, die ich nicht hatte. Dieses, es hat nichts mit mir zu tun. Da habe ich Jahre für gebraucht, Therapie für gebraucht. Ach, toll.
Ja.
Toll. Ich kann man gar nicht so runterbrechen, was man liebt. Also ich kann es nicht runterbrechen. Gibt es
Mit
was
auch.
bei dir, du sagst, was du besonders liebst?
Ich suche, seit ich Mama bin, nach den richtigen Worten, die das irgendwie schaffen können, dass so begreiflich zu machen. Ich finde das wahnsinnig schwer. Ich habe letztens eine Folge aufgenommen, die habe ich noch nicht veröffentlicht, wo ich das versuche, in Worte zu fassen. Und für mich ist das so was Magisches manchmal. Also, dass ich so denke, ich habe früher Schlümpfe gesammelt und als wäre da plötzlich einer lebendig geworden. Und dann läuft die da vor mir her und die ist so witzig und so sie selber und so ihr ganz eigener Charakter. Und ich denke, das ist doch verrückt, das ist doch einfach ein Wunder. Und ja,
Ich finde das total erschreckend, dass aus einem Mensch ein Mensch werden kann. Ich gucke den an und denke, krass, du hast die Finger meines Bruders, du hast die Füße von deinem Opa, du hast die Ohren von mir, du siehst gar nicht aus wie dein Vater. So, es ist so, aber der Charakter eins zu eins, mein Ex-Mann, ich finde, das ist, kann man, ich finde das fast, das ist so alienhaft, dass das so crazy,
Ja,
ganz
das ist,
verrückt.
ja, jetzt, ich habe auch mal gesagt, dass es alienhaft ist und mittlerweile finde ich einfach nur, das ist ein absolutes Wunder. Es ist
Ja.
doch ein Wunder, dass das
Verrückt.
passiert. Ja, total. Mandike, ich danke dir für deine Zeit. Ich wusste nicht, ob wir aneinander geraten sind. Wir nicht, würde ich sagen. Und ich glaube, man kann tatsächlich nur versuchen, das Gegenüber zu verstehen. Und zwar nicht in einer Masse, dass man sagt, ah, die gehört zu der Truppe, was du schon am Anfang sagst, Regretting Motherhood, die gehört zu der Gruppe, sondern jedes Mal auf diese ganz individuelle Person und diese ganz individuelle Beziehung zwischen Mutter und Kind auch zu gucken. Ich glaube, anders geht es sonst nicht.
Kannst nicht pauschalisieren, nein, überhaupt nicht. sind so viele Nuancen in dem, in der Beziehung drin, dass es, ja, ich verstehe andere auch was anderes drunter. Und ich glaube, jeder versteht auch das, was er verstehen will, wenn wir mal ehrlich sind. Also jeder versteht das, was er verstehen will, aufgrund seiner eigenen Filter, aufgrund seiner eigenen Erfahrungen, aufgrund das, dem, was er erlebt hat. Kann immer, das ist es wie wenn du drei Kinder hast, die gleich erziehst, sie werden trotzdem alle unterschiedlich.
Ja, absolut und 100%.
Ja.
Und das bin ich nämlich auch so, dass es oft immer gesagt wird, ja, das liegt ja an der Mutter, dass er oder sie so und so ist. Nein, also ja, natürlich beeinflussen wir gar keine Frage und prägen und so, aber die bringen ja was ganz Eigenes mit.
Ja.
Und ne?
Ja, es ist egal, was du machst, es wird so, wie es werden soll. Deswegen sage ich, wird immer alles so, wie es passieren soll.
Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Abschlusswort. Nehmen wir das. Ich danke dir und wünsche dir einfach alles Liebe.
Danke dir auch. Ich wünsche dir auch alles Gute und allen Mamas, die Mamas werden wollen oder die, die schon Mamas sind. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.
Ja, was eine Folge, oder? Ich weiß natürlich nicht, ob da jetzt vielleicht auch Frauen dazugehört haben, die gesagt haben, ja, nee, aber für mich ist Regretting Motherhood noch mal was anderes. Oder, ach, mich würde einfach interessieren, was diese Folge mit euch gemacht hat. Also, gab es da jetzt neue Erkenntnisse, neue Impulse? Habt ihr euch irgendwo bestärkt, bestätigt gefühlt? Hat euch irgendwas schockiert? Schreibt es gerne zum Beispiel über Spotify. Und ich weiß, die meisten von euch hören über Spotify. Könnt ihr einfach unten in die Kommentare was schreiben. Das würde mich super doll interessieren. Aber natürlich auch woanders. Ne? Könnt ihr dann einfach die Rezensionen nutzen, um da halt auch was zu der Folge zu sagen. Das würde mich schon sehr interessieren. Ja. Ihr Lieben, ich freue mich, wenn ihr noch ein paar weitere Folgen hört oder alte Folgen hört. Über ein Abo für meinen Podcast freue ich mich natürlich, ne, wenn ihr das einfach abonniert. Das kostet ja nichts, das ist einfach nur, dass ihr dann immer Bescheid bekommt, wann die neue Folge draußen ist. Über Sterne, über Bewertung freue ich mich natürlich sowieso. Und dann hören wir uns an der nächsten Folge. Alles Liebe.